Hallo, schön, dass du beim Bärstig-Podcast wieder dabei bist und dir unsere neue Folge anhörst. Wir haben heute die Olga da. Olga, wer bist du?
Ja, hallo. Ich danke für die Einladung. Ich bin Olga Schulz. Ich bin verheiratet und habe 4 Kinder und gehe seit 30 Jahren in die Gemeinde.
Also bist schon eine ganz schön lange Zeit
ja.
Hier in der EZG.
Genau.
Bärstig, also so lange ist sie ja in der Bärstig noch nicht, aber in der Gemeinde.
In Volmerhausen war es damals.
Genau. Mhm. Wie hast du Gott kennengelernt, Olga?
Ich wusste schon, seit meiner Kindheit also, ich wusste schon immer, dass es Gott gibt, weil meine Oma und Opa, sie waren gläubig und die gingen auch immer in die Gemeinde und nahmen auch mich immer mit. Und dann im Teenie-Alter sogar haben sie mich mitgenommen zur Chorprobe und ich durfte da in einem im deutschen Chor singen. Wir hatten da in der Gemeinde 2 Gottesdienste, Russisch und Deutsch. Mhm. Und der Opa, der diente dann halt als Dirigent in dem deutschen Chor und dann habe ich immer mitgesungen. Aber das war so, dass ich wusste, dass es Gott gibt, aber ich hatte keine persönliche Beziehung zu Gott. Und dann, als wir nach Deutschland kamen, 1990 war das, da hat der Herr das so geführt, dass ich in eine Notwohnung kam, wo so viele Christen waren.
Okay.
Und ich habe dann da Jugendliche kennengelernt und die haben mich dann zu Gottesdiensten mitgenommen, zu Jugendstunden. Ja, und dann irgendwann mal war eine Evangelisation, ich bin mitgefahren und dann war der Aufruf halt zu Buße, ja. Und ich wusste, Gott meint mich, ja. Ich muss sagen, dass ich davor... Also ich hatte keine Kraft, mich von dem Leben zu trennen, das ich geführt habe. Ich ging zwar in die Gemeinde, aber wie ich schon gesagt hatte, hatte noch keine Beziehung zu Gott. Und ich wusste nur, dass wenn ich mich für Gott nicht entscheide, dann wird mich also ein Gericht erwarten von Gott. Ja. Und das machte mir Angst und ich wusste, irgendwann mal muss ich diesen Schritt machen. Ja, und dann bei dieser Evangelisation, da wusste ich, dass jetzt der Tag gekommen ist, dass ich mich entscheiden muss. Das war ein richtig schwerer Kampf, weil ich hatte Angst, so vor allen Menschen nach vorne zu gehen, weil ich bin von Natur aus ein Mensch, der große Menschenfurcht hat. Und ich hatte immer so gekämpft um Anerkennung von Menschen für mich selbst, ja, weil ich habe mich immer so minderwertig gefühlt als Teenager, als Kind. Und da hatte ich solche Kämpfe in mir, da musste ich ja zugeben, dass ich so böse bin. Ja, also wenn ich nach vorne gehe, dachte ich damals, da muss ich ja zugeben, dass ich ein schlechter Mensch bin. Aber ich habe ja immer versucht, die Anerkennung...
Dass ich Fehler habe, ne?
Ja, genau. Und ich habe versucht, immer die Menschen zu beeindrucken mit dem, was ich machte, ja. Und ja, und das war halt... für mich sehr schwer. Und da wusste ich auch, dass ich dann anders leben soll. Ja, aber die Angst vor dem Gericht war für mich dann stärker als die Menschenfurcht. Und da hat mir der Herr auch die Kraft geschenkt. Dann habe ich an dem Tag mich für Gott entschieden.
Das für dich dann irgendwann klar war zu sagen, was ist das größere Übel, ne? So
genau,
jetzt hier vor
ja.
den Menschen zu zeigen, ja, ja, irgendwie war ich, ne, bin ja immer schön hier mit zum Gottesdienst gekommen.
Genau.
Aber habe mich noch nicht so für den Glauben entschieden. Und dann sich zu bekennen, ich bin ein Mensch, der Buße nötig hat.
Ja.
Ne, zu sagen, das war für dich dann irgendwann, war der Punkt genau erreicht. Ne, zu sagen, ja, ja, das ist wesentlich schwerwiegender, wenn ich das jetzt nicht eingestehe, als
richtig,
einfach Menschen nach außen hin irgendwie so einen Schein zu wahren und zu sagen, ach ja, bin ja, ne? Bin ja fromm, gehe ja zur Kirche.
Genau, genau. Das war auch der Punkt, dass ich ja in die Gemeinde ging eigentlich, ja. Aber in meinem Herzen wusste ich, es fehlt, ja, es fehlt die Beziehung zum Herrn. Aber was mich dann angetrieben hat, war jetzt nicht die Tatsache, dass Gott mich liebt, ja, war eher diese Angst, dass ich dann auf Ewigkeit in die Hölle gehe. Ja, das war damals mein Punkt, warum ich mich bekehrt habe. Die Liebe, dass ich begriffen habe, dass Gott mich liebt, kam erst Jahre später. Ja.
Wann kam denn das oder wodurch kam das? Weil du gerade sagst, boah, mein erster Schritt zu Gott war eher angstgetrieben, ne? Eher so die Furcht vor dem Richter. Und wann war so die andere Seite Gottes, die Liebe?
Ja, das war, glaube ich, vor einigen Jahren. Also das ist jetzt nicht so lange her, weil die ganze Zeit, das war so, dass ich dann wirklich, irgendwie bin ich aufgewachsen mit dem Gedanken, dass ich muss ein Leben führen nach den Geboten, was in der Bibel steht, ja. Und wenn ich das nicht tue, dann wird Gott mich strafen. Mhm. Auch selbst als ich wiedergeboren war, ja, hatte ich immer noch diese Angst. Ich wollte immer vor Gott anerkannt werden. Ich wollte mit meinen eigenen Werken irgendwie vor ihm bestehen. Ja, ich habe immer versucht, das und das zu machen, immer jeden Tag fleißig Bibel zu lesen und beten. Und ich habe wirklich, ich kann mich nicht an einen Tag erinnern, wo ich keine Bibel gelesen habe. Ja, weil das für mich so war. Mhm. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann vielleicht wird Gott mich irgendwie bestrafen, ja. Und dann vor einigen Jahren, da habe ich mal mit einer lieben Schwester aus der Gemeinde gesprochen und die hat mir dann auch hingewiesen auf so einen Kurs, Freiheit in Christus. Mhm. Und ich habe dann in diesem Kurs so selbst für mich zu Hause durchgearbeitet und dann habe ich begriffen, Gott liebt mich ja so, wie ich bin und ich muss mich nicht anstrengen, ich muss ihm nicht beweisen, dass ich gut bin, ja. Er liebt mich einfach und das hat mich dann wirklich so überwältigt. Das war für mich so ein schönes Geschenk, ja. Also die Jahre davor immer so Angst, ja, von einem strafenden Gott und dann diese Erkenntnis, Gott ist nicht so, wie ich immer gedacht habe, ja.
Sagen, dass dich die Liebe dann überwältigt hat, ne? Sagen, ja. Es war irgendwie ein Prozess, da dahin ja. zu kommen.
Genau, und seitdem ist dann auch das Bibellesen nicht mehr jetzt, weil das eine Pflicht ist, weil ich das lesen muss, sondern es ist eine Freude.
Sagen, es wird das Privileg, und sagen, ich möchte,
ja.
das, ne, ich möchte das Gottes Wort lesen, ich möchte
genau.
Hören, was Gott mir heute sagen möchte, ich möchte was ne, über ihn lernen und nicht mehr nur einfach, ich muss jetzt ne, so ganz verkrampft ne, irgendwie alles, ne, Bibel lesen und 10 Minuten beten und
ja.
ne,
ja.
so genau. eine Liste abarbeiten, sondern sagen, nee, ich mache das, weil mein Herz da ist. Weil ich das möchte.
Und weil ich das brauche, ich spüre das, ja, dass ich brauche das.
Was sind so denn Dinge, oder ich formuliere das mal anders, wie lebst du Glauben im Alltag? Was sind Dinge, wo du merkst, oh, das tut mir in meinem Glaubensleben total gut. Da merke ich wirklich, da werde ich erfüllt, da bin ich aufgetankt.
Mhm. Wie lebe ich meinen Glauben aus? Ja, das ist so, ich bin während des ganzen Tags im Gespräch mit Gott einfach. Ich habe auch vor einigen Jahren mal auf eine Frauenfreizeit, das war, und dann die Rednerin, die hat auch gesagt, wenn ich jetzt vor den Knien aufgestanden bin, im Wohnzimmer und in die Küche gehe kochen, da geht der Herr mit mir, er ist mit mir auch in der Küche. Und das war für mich auch so eine Entdeckung irgendwie. Ich habe früher nie darüber nachgedacht. Ja, für mich waren so bestimmte Zeiten am Tag, wo ich betete, morgens, abends, dann vor dem Essen, ja. Und dann, es war für mich so überraschend, ja, ich war nie darauf gekommen, dass ich auch beim Essen kochen oder beim Autofahren beten kann. Und seitdem mache ich das auch. Ich stehe morgens auf und dann bin ich ganzen Tag im Gespräch mit Gott, ob ich jetzt Auto fahre, ob ich dann jetzt in der Küche was koche oder ob ich putze. Was mir sehr gut tut, habe ich jetzt schon seit ein paar Jahren so für mich herausgefunden, dass sie so einfach mal von zu Hause in die Natur zu gehen und spazieren gehen. Und während ich spaziere, dann bete ich einfach. Ich habe es probiert zu Hause, aber zu Hause, ich bin berufstätig und da finde ich auch nicht die Zeit dazu, wo ich alleine zu Hause bin, ist meistens immer jemand zu Hause. Und wenn ich von der Arbeit komme, muss ich schnell kochen, bis die alle da sind. Und dann kann ich nicht so richtig mich so...
So ganz darauf, sich zu konzentrieren.
Konzentrieren, genau, wenn ich Geräusche im Haus höre. Und so fahre ich manchmal einfach, ich habe das mir so jetzt angewöhnt, nach der Arbeit, dann kenne ich eine Stelle, die ich am meisten mag, lass mein Auto stehen und dann gehe ich so für halbe Stunde oder für eine Stunde spazieren und dann bete ich und sage alles, was mir auf dem Herzen liegt. Oder nehme eine Bibel mit, setze mich hin irgendwo auf eine Bank und lese. Und das ist für mich wirklich... Die Oase so mitten im Alltag, ja, das klappt leider nicht jeden Tag und ich merke, wenn ich das ein paar Tage nicht mache, dann merke ich, dass ich irgendwie nervöser bin und mich schneller aufrege über Kleinigkeiten und auch der Frieden ist dann nicht mehr so da, ja. Und dann weiß ich, ich muss jetzt wieder in die, also spazieren gehen und beten, ja.
Dass der Rückzug da wirklich gut tut, ne, zu sagen,
genau.
Da ist nichts anderes. Das heißt ja sonst so, gehen ein stilles Kämmerlein, aber im Sinne von jetzt nicht irgendwie, ich muss jetzt nicht Werke kundtun, ne? Aber diese Ruheort, ne? Zu sagen, bei dir ist der Ruheort nicht zu Hause, sondern in die Natur verlagert, zu sagen, wenn ich raus aus allem bin, ich dann nicht mal eben denke, oh, ne, ich könnte ja noch dies oder jenes tun.
Mhm. Ja.
So ganz rausgenommen, ich sitze nur auf der Bank oder ich gehe nur meine Schritte und sagst, das ist so der Moment, da kannst du wirklich dich ganz auf das Gebet, ganz auf Gott konzentrieren.
Ja, richtig.
Du sagst es auch schon, dass du dann einfach so dein Herz ausschüttest. Ist es so, dass du irgendwie eine gewisse Struktur im Gebet hast? Ist es so, dass du irgendwie immer mit Lob anfängst? Oder bist du jemand, der sagt, oh, ich muss einfach meine Bitten alle loswerden und dann kann ich in Lob kommen? Ist es so, dass du sagst, ach, so wie das bei mir rauskommt, so kommt's raus?
Ja, also früher habe ich dann immer so mit Bitten sofort angefangen und dann war mir seit einiger Zeit auch bewusst, dass ich muss Gott dafür loben, in Anbetracht dessen, was er alles gemacht hat für mich, ja. Ich muss ja ihn, also ich will ihn loben für das, was er getan hat. Und dann, und ich merke auch, wenn ich meine Zeit auch mit Lob beginne, dann stellt sich mein Herz so darauf ein, dass ich dann nicht mehr so auf mich fokussiert bin, ja. Das ist dann ganz andere Gebetsgemeinschaft auch, wenn ich nachher bete, ja, wenn ich Gott zuerst lobe. Und auch wenn ich schon weiß, ich fahre jetzt dahin zu dieser Stelle und gehe spazieren, ich bete auch schon vorher, dass der Herr mir auch hilft, mich zu sammeln und alle meine Anliegen so, mich zu erinnern, was ich alles brauche und dass er auch einfach diese Zeit segnet, dass ich wirklich alles loslassen kann im Gebet. Ich versuche schon vorher dafür zu beten. Weil es gab auch Tage mal, wo ich einfach dahin kam, Gedanken waren bei anderen Dingen, bei allen Sorgen. Und dann ging ich spazieren, versuchte auch zu beten, aber da war auch nichts irgendwie. Ich konnte nicht richtig loslassen.
Ja. Hast du gemerkt, dass du dann gedanklich immer noch bei dem warst, was dich halt beschäftigt hat, ne? Was
richtig.
Gerade an der Tagesordnung war und deswegen voll und ganz deinen Fokus eingenommen hat.
Genau. Ja.
Mal abgesehen vom Gebet, wo du sagst, auch dieses, ne, in der Natur raus, gerne, ne, wenn es auch nicht jeden Tag möglich ist, aber sehr regelmäßig, was gehört noch für dich dazu, wo du sagst, oh, das merke ich, das tut meinem Glaubensleben total gut?
Ja, also für mich ist, ich bin berufstätig und arbeite jetzt 4 Tage in der Woche. Ich hatte früher 5 Tage, dann konnte ich das so vereinbaren, dass ich 4 Tage in der Woche bin und 1 Tag bin ich dann zu Hause und ich versuche dann wirklich diesen Tag, wo ich nicht zur Arbeit muss, ich stehe früh auf, wenn meine Tochter zur Schule ist, und dann nehme ich mir richtig so 4 Stunden, 5 Stunden Zeit, um nur jetzt eine gute Predigt zu hören, vor allem in der Bibel zu lesen, ja, oder ein gutes Buch, ein geistliches Buch, ja, und dann versuche ich wirklich dann diese 4, 5 Stunden,
ja,
nicht im Haushalt was machen, obwohl da noch so viel zu tun gibt. Aber ich nehme mir bewusst dann diesen einen Vormittag in 2 Wochen dann, dass ich dann wirklich einfach in der Bibel lese und auch mir Zeit versuche, weil wenn ich gehe beten, das ist ja Gespräch mit Gott, aber das Bibellesen kommt bei mir zu kurz. Und ich bin, das ist auch für mich eine Herausforderung, so Zeit im Alltag zu finden, wo ich Bibel lesen kann. Da habe ich leider nicht so viel Zeit, vielleicht 15 oder 20 Minuten. Aber ich habe gemerkt, wenn ich so einmal in 2 Wochen mir einen Vormittag Zeit nehme und dann wirklich ein paar Stunden mich beschäftige, also ich versuche das dann zu wie ein Studium, ja, das tut mir richtig gut. Und wenn ich das wieder so längere Zeit nicht mache, ich merke dann wieder, das fehlt mir.
Okay.
Also diese 2 Sachen, ja, in der Natur und ein Tag, wo ich etwas mehr lesen kann. Klar, hätte ich jetzt, müsste ich nicht arbeiten, dann würde ich jeden Morgen mir 1 Stunde bestimmt Zeit nehmen dafür, dann wäre das vielleicht anders. Aber aus diesen Gründen geht das bei mir nicht.
Sagen, das ist ja das Problem, dass irgendwie viele kennen auch in unterschiedlichen Lebensphasen, ne? Dass man natürlich der Alltag schnell so ist, dass der hektisch ist, dass der voll ist, ne? Dass hier und da was ist und dann hat man ja auch lauter, ne, mit den Kindern hier und da was und mit Gemeinde hier und da. Und dass man dann manchmal über all die Dinge, die auch alle schön sind und wichtig sind, mal eigentlich vergisst. Ne, oder Dinge, wo wir sagen, das tut uns langfristig total gut. Dass das zu kurz kommt. Ne, und sagst, für dich ist es ein guter Weg gewesen zu sagen, ne, ich mache so täglich, klang jetzt so raus, eine stille Zeit, wo du sagst, ne, so 15, 20 Minuten. Aber dass es dir gut tut, so wirklich alle 2 Wochen länger Zeit sich zu nehmen, vertieft, ne?
Ja.
Sich Bibelstellen und christliche Literatur anzuschauen. Und sagst, oh, das tut mir richtig gut, da kann ich irgendwie ganz, da kriege ich ganz viel geistige Nahrung, ne, zu sagen, ja, dass man ganz viel hat, wo man sich dann neu auseinandersetzen kann, dass man so die nächsten Wochen da mitnehmen kann, bis zur nächsten Sitzung, hätte ich jetzt was gesagt. Ne? Und du merkst, oh, das tut mir total gut.
Ja, auf jeden Fall. Man bekommt dann auch so ganz andere, man entdeckt dann etwas Neues in der Bibel, wenn man sich länger damit beschäftigt. Ja, wenn man nur flüchtig liest, dann ist meistens wieder schnell vergessen. Aber wenn man sich beschäftigt mit einer Stelle, ja, und dann entdeckt man etwas Neues und das kann dann einen mehrere Tage lang beschäftigen, was man da Neues entdeckt hat. Und das ist voll schön. Dann sieht man auch, die Bibel ist wirklich ein lebendiges Wort, ja. Und da gibt es so viele Sachen, die wir noch gar nicht entdeckt haben, ja. Ich habe die Stelle schon mehrere Male gelesen, aber nie habe ich das so gesehen, ja. Das ist dann echt spannend.
Ich finde es auch immer wieder faszinierend, dass man Stellen mehrfach lesen kann und immer mal wieder.
Ja.
Und dann manchmal selbst merkt so, oh, warte, ich würde das jetzt irgendwie anders verstehen. Oder der Gesichtspunkt ist mir irgendwie neu. Ne? Oder man manchmal im Austausch mit anderen feststellt, oh, die Stelle versteht jemand aber anders. Ah, das ist auch mal eine interessante Perspektive. Und man darüber, ja, das wirklich Gestalt annimmt.
Mhm. Genau.
Olga, wenn du so auf dein Leben zurückschaust, gab es so Lebensphasen, die dich herausgefordert haben, wo du sagst, im Rückblick würde ich die als total lehrreiche Zeit sehen. Was waren so Lebensphasen? Wie hast du da so reagiert? Was hat das im Glaubensleben mit dir gemacht?
Ja, also die erste Phase, ich hatte schon so viele herausfordernde Zeiten, aber so die erste richtig herausfordernde Zeit, das war 2013, wo der Christian einen Unfall hatte. Ja, und ich war ja schon 20 Jahre im Glauben und ich hatte mir schon so ein Bild von Gott gemacht, ja, so ein bestimmtes Bild. Wenn ich das und das und das mache, ja, wenn ich in die Kirche gehe, wenn ich diene in irgendeinem Bereich, die Bibel lese und bete, dann wird Gott mich segnen, ja, dann wird er bestimmt nichts Böses mir tun, ja.
Dann war ich vor Leid verschont.
Genau. Und dann auf einmal, wo der Unfall stattfand, dann war mein ganzes Bild von Gott irgendwie auf den Kopf gestellt, ja. Aber ich verstand, ich habe jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder werde ich jetzt sauer auf Gott und will ihm nicht mehr vertrauen, oder ich lasse die Situation zu, ich nehme sie, wie sie gekommen ist und sage, Herr, mach daraus, was du willst. Ja, das war sehr schwer, aber Gott hat mir echt die Kraft gegeben, mich dafür zu entscheiden, für die zweite Situation, wo ich gesagt habe, Herr, ich weiß nicht, warum du das zugelassen hast, aber in der Bibel steht, alles ist zum Guten und ich klammere mich einfach an dieses Versprechen, weil es hier steht und ich will glauben, dass du damit etwas Gutes bezweckst. Und dann, ein paar Wochen später, stellte sich noch heraus, dass der Christian hatte damals den Nerv beschädigt an einem Bein und es bestand die Möglichkeit, dass er vielleicht niemals laufen wird und nur im Rollstuhl sitzen wird. Und das war für mich wieder so eine Situation, wo ich so Angst hatte. Ich hatte so Angst, dass er vielleicht verbittert wird. Wenn er wirklich im Rollstuhl landet, dass er auf Gott verbittert wird und sich dann von ihm abwendet. Und das hat mich so fertig gemacht. Und dann zwei Tage später, glaube ich, war das, oder einen Tag später, hatte ich im Gottesdienst, ich weiß jetzt, der Herr hat extra diese Predigt für mich da vorbereitet. Das ging um Abraham und um Isaac. Und Gott hat den Abraham auf die Probe gestellt. Ja, was machst du, Abraham? Bist du bereit, deinen Sohn zu opfern? Ja, und ich wusste sofort, Gott fragt mich jetzt, was bin ich bereit, dass mein Sohn vielleicht lebenslang im Rollstuhl sitzt? Ja, bin ich bereit, ihn so gesehen zu opfern? Ja, nach dem Gottesdienst bin ich schnell nach Hause gefahren, in mein Zimmer, abgeschlossen auf die Knie und habe gesagt, Herr, wenn du ihn nur auf diese Weise gebrauchen willst, wenn du ihn im Rollstuhl gebrauchen willst, so dass er dir dienen kann, auf diese Weise, ja, wenn du Menschen durch ihn vielleicht retten kannst und wenn du dafür sorgst, dass er nicht verbittert wird, sondern dass er dein Diener wird, dann bin ich bereit. Dann mach mit ihm, was du willst, er gehört dir. Und in diesem Augenblick hatte ich so einen Frieden im Herzen, den ich noch nie im Leben gespürt habe. Und ich wusste, das wird alles gut, nicht jetzt unbedingt, dass er nicht mehr im Rollstuhl bleibt, sondern auch wenn er da drin bleibt, ja, dann ist es trotzdem, wird etwas Schönes entstehen. Und was ich so im Nachhinein auch erkannt habe, es ist wichtig, dass wir wirklich loslassen, die Dinge, an die wir uns klammern, ja. Und in diesem Moment habe ich den Christian auch losgelassen. Ja. Ich habe gesagt, hier, hier ist er, mach mit ihm, was du willst, ja? Zu deiner Ehre, er soll dich verherrlichen. Ja, und ich habe losgelassen und dann hat Gott gewirkt. Ich habe schon nach einiger Zeit auch gemerkt, dass er sich verändert hat, ja? Mhm. Und ja, das ist für mich echt das schönste Geschenk, was Gott mir machen konnte. Und jetzt, wenn ich so zurückblicke auf diese Zeit, das ist, glaube ich, für mich echt die schönste Zeit in meinem Leben, so jetzt, wo ich Gott wirklich kennengelernt habe, wie er ist. Ich habe erkannt, man kann ihm wirklich vertrauen, egal in welcher Situation. Und diese Zeit, die möchte ich auch nicht missen.
Mich bewegt das total, wenn du das so erzählst, ne? Ich kann mir das richtig bildlich vorstellen, wie du da im Zimmer auf Knien bist. Und das ist so ein gewaltiger Moment, ne? Wo man wirklich sagt, und das, was ich von Müttern immer erfahre, dass, oder bisher erlebt habe, dass die sehr bemüht sind, ihre Kinder vor allem zu schützen und zum einen schon den Schock zu haben, dass deinem Kind was passiert. Mhm. Und dann die Nachricht zu kriegen, dass vielleicht bleibende Schäden da sind. Ne? Und du sagst, oh, ich hatte Sorgen, dass er körperlich Schäden davonträgt, aber auch psychisch, dass du Sorge hattest, was ist, wenn er verbittert? Mhm. Und dann wirklich das Wertvollste, was Eltern haben, ihre Kinder, zu sagen, Gott, und das, dann vertraue ich dir. Ja, wenn du ihn so gebrauchen kannst und möchtest, dann gebe ich dir den ab. Ja. Und das finde ich so gewaltig und dass du auch dann aber gemerkt hast, was für ein Frieden bei dir eingekehrt ist, dann wirklich zu sagen, ich muss nicht aus eigener Kraft versuchen, krampfhaft meine Kinder zu schützen. Ja, weil wir die traurige Erkenntnis haben, dass wir das aus eigener Kraft gar nicht können. Ne? Wir können zum gewissen Teil dazu beitragen, aber ganz, ganz vieles liegt gar nicht in unserer Hand. Ja? Und das dann wirklich ganz, ne, da in dem Fall Christian speziell, aber auch deine anderen Kinder, nehme ich mir auch schwer an, ne? Da wirklich Gott, Gott abzugeben.
Das ist immer wieder eine Herausforderung. Ja, nicht versuchen irgendwie, selbst da bei ihnen zu bewirken oder immer wieder ihnen zu predigen oder so. Ich bin so eine Mutter, die die Kinder immer wirklich versucht hat, zu beschützen von allem. Ja. Das war für mich immer das Schönste, eine Mutter zu sein, ja. Und ich wollte immer eine gute Mutter sein, wollte alles perfekt machen, ja. Aber dann merkt man mit der Zeit, ja, Gott hat andere Pläne, ja, als die, die ich habe. Und dann ist es wirklich loszulassen, wichtig, ja.
Du sagtest schon, ne? Ich wollte eine perfekte Mutter sein. Nur man hat ein Bild von einer perfekten Mutter. Und festzustellen, das, was man selbst vielleicht sich vorgestellt hat, ist nicht unbedingt das, was Gott vielleicht sieht.
Oh ja, ne? Das stimmt.
Ich bin ganz faszinierend, dass du dann sagst, diese Zeit, so schwierig sie auch war, möchte ich gar nicht missen, weil das so viel in mir verändert hat.
Ja, ich habe da richtig den Herrn auch kennengelernt in dieser Zeit, ja, wie er wirklich ist.
War es dann so, dass du trotzdem auch gemerkt hast, dass dich das herausfordert hat? War das als Familie insgesamt nochmal herausfordernd? Wie hast du dann versucht, als Mutter irgendwie damit auch umzugehen, ne? Dass irgendwie natürlich dann noch die anderen Kinder sind, der Ehemann, ne? Dass man als Familie sich gemeinsam irgendwie Sorge macht, aber irgendwie der Alltag ja irgendwie auch weitergeht.
Ja, das war wirklich eine sehr herausfordernde Zeit, weil der Christian war auch in diesem Zustand, dass er uns jeden Tag sehen wollte. Ja. Und zuerst mussten wir dann jeden Tag nach Köln fahren, 50 Kilometer hin und zurück. Und unsere Jüngste war damals gerade 4 Jahre alt und das war schon schwer auch für sie, dass ich sie dann immer zu Hause lassen musste. Manchmal nahm ich sie mit. Ja. Später musste er noch ein halbes Jahr oder 4 Monate Reha machen in Nürnberg und dann auch wieder hin. Und da war ich echt sehr dankbar, dass auch die Freunde haben in dieser Zeit sehr viel für uns gebetet und ich habe die Gebete gespürt. Jetzt wundere ich mich manchmal selbst, wie haben wir die Zeit überhaupt überstanden, ja? Das war schwer, aber trotzdem Gebete und auch Hilfe da war. Auch der Bruder von meinem Mann hat sich auch angeboten, dass er ein paar Mal die Woche dann den Christian abholt von der Reha zu uns nach Hause, damit er zu Hause ein paar Tage verbringt. Ja. Und dann abends musste man ihn wieder zurückbringen, ja. Aber wie gesagt, ich habe so die Gebete gespürt der Geschwister.
Also gemerkt, also die stehen für einen ein, die beten für einen, aber packen auch mit an.
Richtig.
Ne? Und so, dass das, das heißt ja immer, ne, in Freude und in Leid, ne? Wir lachen mit denen, die sich freuen und weinen mit denen, die weinen.
Ich habe mal so ein Beispiel gehört, wenn man ein Rucksack trägt mit schweren Steinen, das ist schwer für einen zu tragen. Aber wenn er den Rucksack aufmacht und jedem Freund einen Stein mitgibt, dann ist der Rucksack nicht mehr schwer für ihn. Jeder trägt dazu bei. Und so ist es auch mit unseren Sorgen, verstehe ich. Ja, wenn wir sie wirklich teilen, nicht für uns behalten und nicht so stolz sind und wollen nichts erzählen, sondern uns andere auch bitten vielleicht um Hilfe. Manchmal ist man auch zu stolz, glaube ich, um Hilfe zu bitten. Ja, man, muss man eingestehen, dass ich schaffe das nicht, ich brauche Hilfe. Und das fällt richtig schwer. Aber wenn man das gemacht hat, dann ist das nicht mehr so schwer.
Wie in einer Bekehrungssituation, da muss man auch anerkennen, zu sagen, ich schaffe das gar nicht, ich kann gar nicht irgendwie so sündlos werden, dass ich Gott gegenüberstehen könnte aus eigener Kraft. Ne? Ich kann vielleicht auch manchmal Lebenssituationen merken, ich schaffe das nicht alleine. Und immer wieder, ob jetzt zu Gott, zu Freunden, Gemeinde, das ist immer wieder eine offene Haltung, eine Ehrlichkeit, auch zu sagen, ich brauche Hilfe, ich kann das gar nicht mehr alleine.
Ja.
Und so wie du das beschreibst, hast du da insgesamt als Familie total den Segen dadurch erfahren, da auch wirklich ehrlich zu sein, zu sagen, wir brauchen Unterstützung. Ne? Wir brauchen Hilfe in der Zeit.
Ja.
Du sagtest ja gerade auch, dass da auch Gemeinde hilfreich war. Und weil das ja ein Podcast ist, wo wir unsere Gemeindemitglieder so ein bisschen näher kennenlernen wollen, für dich einmal so die Frage, was zeichnet für dich Gemeinde aus? Was macht Gemeinde für dich so wertvoll? Und gerade im Speziellen auch hier die Gemeinde. Ne? Weshalb du gesagt hast, an die Gemeinde möchte ich gehen.
Ja, also wieso ich auch in dieser Gemeinde bin, das, ich habe ja schon erwähnt, ich ging zuerst mal in eine andere Gemeinde. Aber meine Mutter hat dann ein Jahr später jemanden aus der Gemeinde Volmerhausen kennengelernt. Ein paar Geschwister und die haben sie eingeladen zum Gottesdienst und die baten mich, sie dahin zu bringen. Und ich bin ein paar Mal mitgefahren und ich habe dann in der Gemeinde so eine Atmosphäre der Liebe gespürt und das hat mich richtig überrascht. Ja, und nach einigen Malen habe ich mich entschieden, dass ich in diese Gemeinde gehe und dann habe ich mich auch hier taufen lassen. Und was die Gemeinde für mich ausmacht, das ist, das sind Geschwister, die verstehen mich. Ich muss mich nicht jetzt von meiner besten Seite zeigen. Ich bin so erzogen worden, auch die Erziehung in der Schule war so, man muss sich immer von der besten Seite zeigen, auch wenn dich etwas bewegt, sollst du das in dir verstecken, dass keiner deine Schwächen sieht, nur die Stärken müssen sichtbar sein, Und hier in der Gemeinde, ich darf auch meinen Geschwistern sagen, was mich bewegt, was mich beschäftigt, was mir Sorge macht. Und ich darf auch zugeben, dass es Bereiche gibt, die mir zu schaffen machen, dass ich ein Gebet brauche, Oder auch so tatkräftige Hilfe,
Du sagst, es ist ein Ort, wo man sein darf.
Ja,
also ich selbst. Ich darf ich selbst sein, ich darf mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Gaben, mit meinen Talenten kommen, aber ich darf auch mit meinen Fehlern kommen, ich darf mit meinen Schwächen kommen. Und es hat alles seinen Raum.
Genau, ja.
Olga, ich danke dir, dass du heute dabei warst und ein bisschen von dir erzählt hast, von dem Leben in der Familie, von deinem Glaubensleben. Und an den Zuhörer, wenn du dich jetzt gefragt hast, was es mit dem Christian auf sich hat, wenn du da gerne mehr hören willst, dann darfst du einmal in unsere erste Podcast-Folge reinschauen. Da erzählt der Christian nämlich seine Geschichte. Und dann wünsche ich noch ganz viel Segen.
Ja, danke. Das mache ich sehr gerne. Ich schaue mal rein. Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.